Vielen Dank erstmal an die Band, dass ihr uns gedient habt, auch in dezimierter Form, dass ihr da wart. Das ist schön. Ja, genau, gebt uns einen Applaus. Sehr gut. Und Weihnachten, da gibt's Geschenke. Darf ich mal fragen, wer schon welche eingekauft hat? Gibt's hier Leute? Okay. Ich auch. Ich habe auch schon welche gekauft. Das kann dann auch mal so eine Art Konsumrausch geraten, wenn man dann irgendwie so immer wieder Geschenke kauft. Aber ich finde, Geschenke kaufen ist auch was Schönes. Man weiß, ich kann jemanden eine Freude machen, ich kann jemanden beschenken, ich darf mich auf strahlende Augen freuen. Als Christen ist es uns natürlich wichtig, dass es an Weihnachten nicht nur um Geschenke geht. Dass es an Weihnachten ja eigentlich um Jesus geht. Aber Geschenke können uns auch an etwas erinnern, was an Weihnachten wichtig ist. Und etwas, über das ich heute sprechen möchte. Es geht um ein komplett unverdientes Geschenk. Ein Geschenk, das Gott uns macht, das wir nicht verdient haben. Eigentlich hatte ich ja angekündigt, dass heute mal jemand anderes predigt. Die letzten zwei Monate habe ich ja jeden Sonntag gepredigt und eigentlich sollte heute Horst predigen. Aber Horst ist leider krank, auch Manuela geht es nicht so gut und so sind die beiden heute nicht hier. Lasst uns auch ja, für sie beten und für all die anderen, die heute nicht hier sein können, weil sie krank sind. Aber so dürft oder müsst ihr nochmal mir zuhören. Ich meine, ihr könnt auch rausgehen, aber das ist irgendwie peinlich so, wenn man während der Predigt rausgeht. Ich habe euch alle im Blick. Ja, es geht heute um die Gnade Gottes. Diese Gnade möchte ich und ich denke, wir alle, die wir Jesus kennen, besser verstehen. Und ich möchte, dass wir sie heute auf uns wirken lassen. Und ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel In der Schule der Gnade. Denn ich wünsche mir für die Weihnachtszeit, dass es nicht nur eine Zeit ist, wo es nur um oberflächliche Dinge geht, wo es einfach nur ein Termin nach dem anderen ist, sondern ich wünsche mir, dass in der Weihnachtszeit auch Dinge in meinem Herzen, tief in meinem Inneren berührt werden, dass Dinge heil werden in meinem Wollen, in meinem Fühlen, in meiner Seele. Und dazu möchte ich heute mit euch in die Bibel schauen, und zwar in den Titusbrief und ins zweite Kapitel, die Verse 11 bis 14. Aber vorher möchte ich gerne noch mit uns beten. Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir für deine Gnade, dass sie ein unverdientes Geschenk ist, was du einem jeden von uns machen möchtest. Und ich möchte heute, dass du uns ein Stück mehr verstehen lässt, was die Gnade ist, was deine Gnade bedeutet und was sie auch in uns bewirken möchte. Und ich bitte dich, wenn wir jetzt in dein Wort reinschauen, dass du durch dein Wort zu uns ganz persönlich sprichst, zu jedem Einzelnen. Dass es nicht nur irgendwie leere Worte sind, die irgendjemand vor 2000 Jahren aufgeschrieben hat, sondern dass du diese Worte in unserem Herzen lebendig werden lässt und dass sie Gutes bewirken können bei uns. Amen. Amen. Ich lese vor ab Vers 11. Denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen und stattdessen besonnen und rechtschaffen hier in dieser Welt leben, so wie es Gott gefällt. Denn wir warten darauf, dass sich unsere wunderbare Hoffnung erfüllt, dass unser großer Herr und Retter, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Er hat sein Leben für uns gegeben und uns von aller Schuld befreit. So sind wir sein Volk geworden, das ihm allein gehört. Wir sind rein von Sünde und befreit von ganzem Herzen, Gutes zu tun. Was ist Gnade? In Vers 11 heißt es, denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Gottes Gnade ist sichtbar geworden. Gottes Gnade ist kein Geheimnis. Sie ist nicht versteckt. Wir können sie sehen. Doch wo können wir sie sehen? Wo müssen wir hinschauen, um die Gnade Gottes zu sehen, die ja sichtbar geworden ist? Jesus hat sie sichtbar gemacht. Er hat sie sichtbar gemacht in der Krippe, als er geboren wurde für uns. Er hat sie sichtbar gemacht in der Art und Weise, wie er mit den Menschen umgegangen ist, wie er ihnen begegnet ist. Er hat sie sichtbar gemacht, als er schlussendlich am Kreuz gestorben ist. Jesus hat die Gnade Gottes sichtbar gemacht. Und wenn wir die Gnade Gottes sehen wollen, dann müssen wir Jesus anschauen. Und dann sehen wir seine Gnade. In Vers 14 heißt es, er hat sein Leben für uns gegeben, um uns von aller Schuld befreit. So sind wir sein Volk geworden, das ihm allein gehört. Wir sind rein von Sünde und befreit von ganzem Herzen, Gutes zu tun. Ich glaube, Gnade ist hier etwas, wovon wir fast alle oder alle schon das ein oder andere Mal gehört haben. Es ist so ein altes Wort, ja, und jeder hat so seine eigenen Assoziationen. Vielleicht denken manche, oh, das ist was Großartiges, und der Nächste denkt, oh, irgendwie langweilig, ist doch nichts Besonderes, kenne ich doch alles schon, habe ich schon 100 Predigten von gehört. Vielleicht denkt sich der eine, oh, Gnade, mega nice, und der andere denkt sich, ach komm, ey, können wir das nicht überspringen und zum Ende des Gottesdienstes kommen? Ich weiß nicht, was ihr so denkt, aber ich kenne auch schon Gnade sehr lange. Ich bin schon von Kind auf in der Kirche aufgewachsen und ich weiß nicht, wie oft ich schon von Gnade gehört habe. Und manchmal ist es dann so was, was ich dann so beiseite tue, kenne ich ja schon alles. Aber ich wünsche mir, dass ich mich immer wieder neu von der Gnade Gottes begeistern lasse, weil ich glaube, Gnade ist etwas absolut Faszinierendes. Gott hat diese Welt geschaffen. Er hat alles geschaffen. Diese ganze Schönheit, die wir heute draußen bestaunen können, ist seine Schöpfung. Und er hat uns seine Schöpfung anvertraut. Doch wir behandeln sowohl Gott, unseren Schöpfer, als auch die anderen Menschen, die ihr alle liebt, als auch seine Schöpfung immer wieder lieblos, immer wieder respektlos. Wir ignorieren den Schöpfer, wir verletzen andere Menschen und wir zerstören die Schöpfung. Gott hätte sich abwenden können. Er hätte einfach sagen können, ach komm, Projekt Menschheit ist schiefgelaufen, ich mache jetzt das zweite Projekt, Projekt Marsmensch. Und dann hätte er sich eine neue Welt schaffen können, neue Menschen schaffen können, die vielleicht anders sind als wir, die liebevoller sind, die freundlicher sind, die geduldiger sind, die gehorsamer sind. Aber Gott hat sich von uns Menschen, sowohl von uns als Menschheit im Ganzen, als auch von jedem Einzelnen von uns. Gott hat sich von uns nicht abgewandt. Gott wendet sich trotz unserer Fehler nicht von uns ab. Egal, was wir tun können, er wendet sich nicht ab. Er ist in Jesus auf diese Welt gekommen. Statt aufgrund unserer Schuld Abstand zu nehmen, hat er den gegenteiligen Schritt gemacht. Er ist noch näher gekommen. Er ist in Jesus auf diese Welt gekommen, als kleines Baby, um uns seine Liebe zu zeigen. Und dann ist er der Einzige, der schuldlos war, für unsere Schuld gestorben. Unsere Schuld hat eine zerstörerische Kraft. Sie zerstört uns, sie zerstört Beziehungen zwischenmenschlich, sie zerstört unsere Beziehung zu Gott. Aber Jesus hat diese Konsequenz unserer Schuld auf sich genommen, damit sie unser Leben nicht mehr zerstören kann. Er trägt sie, er nimmt sie auf sich und schenkt uns etwas Neues. Ja? So wie, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ich schenke meinem Sohn was zu Weihnachten, er macht's kaputt und am nächsten Tag schenke ich es ihm nochmal. Er hat uns das Leben geschenkt, wir haben es kaputt gemacht, doch er schenkt uns noch was Neues und nicht was Schlechteres, sondern was umso Besseres. Das ist Gnade. Und das ist das, was er uns schenken möchte. Doch diese Gnade von Gott, das ist nichts, was wir einfach nur so zur Kenntnis nehmen und dann geht's weiter wie bisher. Das ist etwas, wenn wir es wirklich verstehen, wenn wir es wirklich ergreifen, dann ist es etwas, was uns von innen heraus verändert. dann ist es etwas, was eine Reaktion erfordert, was uns nicht einfach tatenlos lässt oder einfach so weitermachen lässt, business as usual. Wir machen einfach weiter und jetzt haben wir halt die Gnade. Wenn wir diese Gnade im Glauben annehmen, dann wird sie etwas mit uns machen. Dann wird sie etwas in uns verändern. Dann wird sie in uns einen Prozess anstoßen. Und so steht hier in Vers 12, sie, damit ist die in Jesus sichtbar gewordene Gnade Gottes gemeint, sie erzieht uns, dass wir uns von Gottlosigkeit und den der Welt entsprechenden Begierden trennen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig in der jetzigen Zeit leben. Hier ist erstmal so eine Grundaussage. Gottes Gnade ist sichtbar geworden. Und diese Grundaussage hat eine Konsequenz. Sie bewirkt etwas. Und hier ist nicht von irgendwelchen hochfliegenden Emotionen gemeint. Ja, durch Gottes Gnade fühle ich mich toll, durch Gottes Gnade bin ich im siebten Himmel, durch Gottes Gnade werde ich einmal in Ewigkeit bei Gott sein. Sondern hier schaut Paulus auf die ganz konkreten und praktischen Konsequenzen der Gnade in unserem Leben, heute und morgen. Was will Gottes Gnade in meinem Leben, in meinem Denken, in meinem Fühlen verändern? Was will Gottes Gnade in mir bewirken? Paulus ist da ganz praktisch und bleibt auf dem Boden. Und das Wort, was er benutzt, ist paideio. Das bedeutet erziehen. Das ist quasi, ihr kennt das alles Wort Pädagogik. Ja, das Pädagogen, das sind Lehrer, das sind Erzieher, das sind Leute, die sich damit beschäftigen, wie bringe ich Kinder in ihrer Entwicklung voran oder auch Erwachsene. Wie bringe ich ihnen etwas bei? Wie helfe ich ihnen, etwas zu lernen? Das kommt von dem Wort Paideion im Griechischen, das bedeutet Kind oder kleines Kind. Und so ist die Gnade etwas, was uns wie kleine Kinder an die Hand nehmen möchte, was uns Stück für Stück etwas beibringen möchte, was uns Stück für Stück helfen möchte, erwachsen zu werden. Erwachsen in dem Sinne, dass wir reif sind, so wie Gott sich uns eigentlich gedacht hat. So möchte Gottes Gnade uns erziehen, uns an die Hand nehmen. Und deswegen dieser Titel, in der Schule der Gnade. Weil uns die Gnade erschienen ist, sollen wir ein Leben führen, was anders ist als das Leben, was wir vorher geführt haben. In uns tief drin steckt ja irgendwie so dieses Verständnis, das, glaube ich, die ganze Menschheit durchdringt, wenn man denn an einen Gott glaubt, dann muss man irgendetwas tun, um von diesem Gott angenommen zu werden. Das ist eigentlich etwas, was fast alle Religionen verbindet. Ja, wir tun etwas, wir halten uns an irgendwelche Regeln, wir machen etwas und dann werden wir von Gott angenommen. Und selbst die Religionen, die nicht an einen direkten Gott glauben, wie so fernöstliche Religionen, die haben irgendwie so dieses Bild von dem Kreislauf des Lebens und vom Karma. Und wenn ich etwas Gutes tue in meinem Leben, dann werde ich im nächsten Leben als was Schönes wiedergeboren. Und wenn ich was Schlechtes tue, dann werde ich vielleicht als Frosch wiedergeboren oder was auch immer. Da ist das Karma. Meine Taten führen dazu, ob das Schicksal oder ob Gott mir gut gesonnen ist oder ob das Schicksal oder Gott gegen mich ist. Aber hier ist ein anderes Konzept. Hier wird dieses Konzept umgedreht. Nicht meine Taten bewirken, was Gott tut, sondern das, was Gott tut, verändert meine Taten. Ich muss nicht dafür kämpfen, von Gott angenommen zu sein, sondern Gott schenkt mir seine Liebe. Gott schenkt mir seine Annahme. Aber das verändert mich dann. Das bewirkt etwas in mir. Und Erziehung ist ja nicht immer was Angenehmes. Also ich wollte nicht nochmal bei meinen Eltern zu Hause einziehen. Ganz ehrlich so. Ja, ich habe, als ich 18 war oder 19 war, da bin ich zu Hause ausgezogen, um Zivi zu machen. Und nach meinem Zivi dachte ich, oh, ziehe ich nochmal ein paar Monate bei meinen Eltern ein. Und irgendwie merkte ich, nee, das klappt nicht mehr. Also es war ja nicht so, dass ich meine Eltern weniger lieb hatte. Ich hatte sie immer noch lieb. Aber irgendwie merkte ich bei mir, nee, ich habe jetzt einmal in meinem Leben auf meinen eigenen Füßen gestanden. Ich habe einmal in meinem Leben realisiert, ich bin jetzt selbstständig. Und das war auch ganz gut und es soll auch so bleiben. Weil, ja, meine Eltern, wenn ich dann da bin, dann können sie auch nicht anders als mich erziehen. Und das ist ja auch okay. Mittlerweile haben sie schon besser gelernt, dass es nicht mehr klappt. Aber Erziehung ist was, was uns auch anstrengt, was uns manchmal nervt, was uns herausfordert. Wir lieben es nicht, erzogen zu werden. Ja, ich glaube, wir Erwachsenen sind alle froh, dass wir nicht mehr in die Schule gehen müssen. Aber doch, wir müssen in die Schule gehen, wenn wir zu Jesus gehören, in die Schule der Gnade. Denn erziehen lassen bedeutet, sich zurechtweisen zu lassen, bedeutet, eigene Fehler einzugestehen, bedeutet zu erkennen, dass ich ein Lernender bin und ein Lernender bleibe. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir Lernende der Gnade sind. Dass wir immer weiter, egal wie alt wir sind, ob wir nun so wie ich Mitte 30 oder wie hier einige Mitte 70, Mitte 80 sind, dass wir, egal wie alt wir sind, immer Lernende der Gnade bleiben und sagen, Gottes Gnade ist etwas, von dem ich lernen möchte. Was der Gnade möchte ich es zulassen, dass sie mich verändert. Und das ist keine Option für Superchristen, ja? So, die Superchristen, die lernen von der Gnade und die anderen machen ihr eigenes Ding. Für Paulus ist das elementarer Bestandteil der Nachfolge Jesu. Wer zu Jesus gehört, der ist in der Schule der Gnade. Der lässt sich von der Gnade erziehen und verändern. Doch was genau möchte die Gnade denn mit uns machen? Wozu möchte sie uns erziehen? Und da beschreibt Paulus zwei verschiedene Dinge. Und das eine ist, die Gnade bringt uns dazu, Dinge loszulassen, uns von Dingen zu trennen. Und das andere ist, sie bringt uns dazu, mit Dingen anzufangen, Dinge zu tun. Und wir schauen erstmal auf das, was wir loslassen sollen. Was wir uns abgewöhnen sollen, wovon wir uns abwenden sollen, wovon wir uns trennen sollen. Dort steht, Paulus schreibt, sie, die in Jesus sichtbar gewordene Gnade Gottes, erzieht uns, damit wir uns von Gottlosigkeit und den der Welt entsprechenden Begierden trennen. Paulus schreibt diesen Brief an Titus. Deswegen heißt er der Titusbrief. Und Titus war auf einer griechischen Insel tätig. Ich habe da schon mal Urlaub gemacht. Kreta. Da hat Titus gearbeitet. Und die Kreterer, die waren bekannt dafür, dass sie so verschiedene Glaubensrichtungen vermischt haben. Daher kommt tatsächlich heute dieses Wort, so ein theologisches Fachwort, Synkretismus. Das ist das Fachwort, wenn man verschiedene Glaubensverbindungen zu seiner eigenen neuen vermischt. Synkretismus, also Kreta. Daher kommt es, weil die so weltweit damals bekannt dafür waren, die haben ein bisschen von der Religion, ein bisschen von der Religion, ein bisschen von der und dann backen sie sich ihren Kuchen und dann glauben sie daran. Hauptsache irgendwie alles zusammen. Und für die Kreterer bedeutete Gottlosigkeit, dass man nicht an ihre Götter glaubt. Es war nicht so wichtig, dass du an genau den einen richtigen Gott glaubst. Hauptsache, du vergisst den wichtigen Gott nicht. Du kannst an alle Götter glauben. Hauptsache, die wichtigen Götter werden nicht vergessen. Denn sonst hatten sie Angst, dass Gott das bestraft. Deswegen haben sie alles vermischt, damit Hauptsache kein Gott vergessen wird. Und die Kreterer nahmen es durchaus ernst damit. Im Jahr 400 vor Christus wurde zum Beispiel der bekannte Philosoph Sokrates hingerichtet wegen Gottlosigkeit. Man hat ihm vorgeworfen, seine Lehren schmälern den Ruhm der Götter. Er verachtet die Götter, er ist gottlos und dafür wurde er getötet. Und nun sagt Paulus, wendet euch von der Gottlosigkeit ab. Aber Paulus deutet den Begriff der Gottlosigkeit ganz anders. Für ihn ist es eben nicht so, dass man einen Gott vergisst, sondern dass man alle Götter vergisst, außer einen. Dass man alle Götter nicht mehr verehrt, sondern nur noch nach dem Willen des einzig wahren Gottes lebt. Das heißt, Paulus fordert hier durchaus etwas, was gefährlich sein kann. Zu sagen, nee, ich glaube nicht mehr an die Götter, die alten Götter, die auf dem Olymp leben oder wo auch immer, sondern ich glaube an einen einzigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der Jesus auf diese Welt gesandt hat. Paulus gibt einen klaren Auftrag. Wendet euch von der Gottlosigkeit ab. Wendet euch von allen anderen Göttern ab, die dem einen wahren Gott widersprechen. Und das war etwas, was nicht zum guten Ton gehörte, was durchaus kontrovers war, was der Gesellschaft nicht gefällt. Und trotzdem hat Paulus es gefordert. Und dann sagt er, nachdem sie sich von der Gottlosigkeit abwenden sollen, sie sollen sich auch von der Welt entsprechenden Begierden trennen. In der Bibel wird immer wieder so eine Reihenfolge beschrieben, so man nennt es auch einen Tun-Ergehen-Zusammenhang, wie es uns Menschen geht. Und zwar ist es so, wir Menschen, wir haben in uns Begierden. Wir haben Wünsche, die dem Willen Gottes widersprechen. Und diesen Begierden, diesen Wünschen geben wir Raum. Und das führt dazu, dass wir Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Und das beschreibt die Bibel als Sünde. Und diese Sünde führt dann dazu, dass Gott uns bestraft, dass wir sterben und von Gott getrennt sind. Und das ist so, wie soll ich sagen, so eine Reihenfolge, wie so eine Rolltreppe, oder da ist jeder Mensch drauf, das ist so eine feste Spur, da stehen wir drauf und irgendwie kommen wir da nicht raus. Wir sind da drin. Wir haben Egoismus, falsche Wünsche in unserem Herzen. Und die führen dazu, dass wir dann irgendwann, auch wenn wir es manchmal unterdrücken und zurückhalten können, irgendwann doch Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Und das führt dann unweigerlich dazu, dass wir irgendwann von Gott getrennt sind und sterben. Und da stecken wir fest drin. Aber Paulus sagt, nein, durch die Gnade Gottes gibt es einen Ausweg. Wir sind nicht länger Gefangene unserer eigenen falschen Wünsche. Durch die Gnade Gottes können wir da rauskommen. Gott gibt uns die Kraft, uns von innen heraus zu verändern. Ja, wir alle wissen, dass Veränderung etwas ist, was nicht leicht ist. Ja, wie viele Raucher wollen mit dem Rauchen aufhören? Wie oft haben sie sich schon dazu entschieden? Aber es ist nicht so einfach. Da ist so ein Verlangen. Ah nee, komm, noch mal eine Zigarette. Und das ist ja nicht nur das Rauchen. Das ist so vieles in unserem Leben. Wir tun einfach so oft eigentlich gar nicht das, was wir tun wollen. Wir nehmen uns vor, ach komm, ab jetzt bin ich immer geduldig mit meinen Kindern und bleib locker, wenn sie ungehorsam sind und werd nicht wütend. Naja, ab jetzt bin ich immer liebevoll zu meinem Ehepartner. Klappt nicht. Wir nehmen uns Dinge vor, wir kämpfen dafür, aber irgendwie hängen wir fest. Aber die Gnade Gottes ist etwas, was uns die Kraft gibt, dort rauszukommen. Rauszukommen aus dieser Gefangenschaft unserer eigenen Begierden. Wir wollen Geld, wir wollen uns rächen, wenn jemand uns falsch behandelt hat. Wir wollen Recht haben, wir wollen anerkannt sein, wir haben Statusdenken, wir wünschen uns so vieles, was Gott nicht gefällt. Wir wollen auch jemanden mal ordentlich verurteilen können. Ja, wir bemühen uns doch gut zu leben. Und dann wollen wir doch zumindest auch das Recht haben, schlecht über die zu reden, die es nicht hinkriegen. Vielleicht nicht so offensichtlich, aber tief drin glaube ich manchmal doch. Und diese Wünsche haben wir alle. Doch die Gnade Gottes möchte uns die Kraft geben, da rauszukommen. Uns abzuwenden, uns zu trennen von diesen Wünschen, die Gott widersprechen. Ein anderes Denken zu erlangen, Stück für Stück. Und dann kommt Paulus dazu, was die Gnade nun bewirken möchte. Eben ging es ja darum, was sie wegnehmen möchte. Und jetzt kommt es dazu, was sie uns beibringen möchte. Und dort steht, damit wir, die Gnade erzieht uns, damit wir besonnen, gerecht und gottesfürchtig in der jetzigen Zeit leben. In der jetzigen Zeit ist so der Kontrast zum ewigen Leben. Ja? Wir als Christen sind ja manchmal so ein bisschen fokussiert auf das ewige Leben. Und ich glaube, das ist was Gutes. Wir dürfen uns freuen auf das, was Gott noch für uns vorbereitet hat. Das schreibt Paulus ja sogar auch in Vers 13. Aber jetzt schaut er erstmal in die Gegenwart, wo die Gnade Gottes nicht nur unsere Ewigkeit verändern will, das will sie auch, sondern wo sie unsere Gegenwart verändern will, wo sie uns heute und morgen verändern will. Und das Erste ist, sie will, dass wir besonnen leben. Besonnen könnte man auch übersetzen mit ein bisschen moderneren Wort vernünftig oder auch selbstbeherrscht. Vernünftig besonnen zu sein bedeutet, sein eigenes Handeln von den eigenen Werten steuern zu lassen. Mich nicht von meinen Begierden, von meinen kurzfristigen Wünschen, kurzfristigem Genuss, kurzfristiger Freude oder Spaß steuern zu lassen, sondern dass meine Werte, das, was mir wichtig ist, das, was mir wirklich wichtig ist, mein Handeln steuert. Und Paulus gibt dieser Besonnenheit, dieser Vernünftigkeit eine neue Grundlage. Ja, für die Griechen war vernünftig das, was der Natur entspricht. So wie die Schöpfung ist, sie haben versucht, aus der Natur gewisse Gesetze abzulesen, haben geguckt, so wie die Natur ist, so ist es vernünftig. Und das war zum Beispiel das Gesetz des Stärkeren. In der Natur gilt das Gesetz des Stärkeren. In der Natur ist es vernünftig, dass der Löwe die Gazelle frisst. Das ist vernünftig. So ist die Natur. Und so war dann auch das Denken. Der Stärkere darf seine Macht einsetzen, um den Schwächeren zu unterdrücken. Ist doch nur vernünftig. Die Natur lehrt es uns doch. Für die Juden war es schon ein bisschen anders. Für die Juden war vernünftig, wenn man gemäß der Tora, dem Alten Testament, den 5 Büchern Mose im ganz Speziellen handelt. Das war vernünftig, wenn man dem folgt. Paulus gibt dieser Vernünftigkeit eine neue Grundlage. Vernünftig für Paulus ist das, für uns Christen, wenn wir uns an der Gnade Gottes ausrichten. Wenn ich mein Handeln immer wieder an der Gnade ausrichte, entspricht mein Handeln der Gnade Gottes. Passt mein Handeln dazu, wie Gott handelt in seiner Gnade? Macht es angesichts der Gnade Gottes Sinn, dass ich mich immer wieder über die nervenden Angewohnheiten meiner Kollegen aufregte? Macht es angesichts der Gnade Gottes Sinn, dass ich dem Autofahrer, der mir die Vorfahrt nimmt, den Mittelfinger zeige? Macht es angesichts der Gnade Gottes Sinn, dass ich bei der Steuererklärung betrüge, um ein paar Euro mehr auf dem Konto zu haben? Macht es angesichts der Gnade Gottes Sinn, dass ich nicht bereit bin, jemanden zu vergeben, der mir Unrecht getan hat? Macht es angesichts der Gnade Gottes Sinn, dass ich mich nicht traue, meinem Nachbarn von Jesus zu erzählen? Paulus fordert uns heraus, unser Handeln an der Gnade Gottes auszurichten. Dass das der Maßstab ist. Wir schauen nicht in die Natur und so, wie die Natur es uns vorschreibt. Wir schauen auch nicht mal auf die Erziehung unserer Eltern. Ja, ich handle so und all mein Handeln richte ich nach dem aus, was ich gelernt habe von Kind auf. Sondern als Christen fordert uns heraus, all unser Handeln an der Gnade Gottes auszurichten. Passt mein Handeln, mein Denken, mein Fühlen zur Gnade Gottes? Und wenn nicht, dann bin ich nicht machtlos und sage, ja, so bin ich halt. Sondern sage ich, Gott, hilf mir, deine Gnade mehr zu verstehen. Lass mich erzogen werden durch deine Gnade. Verändere durch deine Gnade mein Denken, mein Fühlen. Ich bin nicht eine Marionette meiner Geschichte. Nicht, weil es mir so getan wurde, ich wurde schlecht behandelt, also behandle ich andere schlecht. Weil ich als Kind Defizite erlebt habe, gebe ich die nun weiter. Nun, es stimmt. Das ist kein Prozess von heute auf morgen. Gottes Gnade ist selten so, dass sie zack und jetzt bin ich ein ganz anderer Mensch. So funktioniert Erziehung auch nicht. Ja? Ich muss meinem Kind nicht nur einmal sagen, hört auf euch zu streiten. Ich muss es immer wieder sagen. Es ist ein Prozess. Aber so möchte uns Gottes Gnade erziehen. Wenn wir erkennen, dass Gottes Gnade ein unverdientes Geschenk ist an uns, dann dürfen wir lernen, diese Gnade Gottes zum Grundprinzip unseres Handelns zu machen. Und dann steht dort, die Gnade erzieht uns, gerecht zu leben. Die Bibel beschreibt, dass Gerechtigkeit etwas ist, was wir uns selbst nicht erarbeiten können. Aber dass all diejenigen, die an Gott glauben, die auf Jesus vertrauen, von Gott gerecht gesprochen werden. Nun, die Bibel beschreibt, wie Gott die Welt geschaffen hat. Und Gott sagt, es werde Licht. Und was passierte? Es ward Licht. Wir Menschen, wir beschreiben mit unseren Worten die Realität. Gott schafft mit seinen Worten die Realität. Wenn Gott etwas sagt, dann wird es. Einfach, weil er es sagt. Seine Worte schaffen Realität. Und wenn Gott sagt, ihr seid gerecht, dann ist das nicht nur eine Beschreibung, sondern es ist ein Akt, wo er etwas schafft, dann schafft er in uns etwas. Er macht in uns etwas. Er macht uns gerecht. Und das ist dann nicht nur ein oberflächliches Halten der Gesetze. Ja? Wir müssen uns anstrengen, wir müssen uns bemühen, sondern Gott verändert etwas in unserem Inneren, in unserem Herzen. Dass wir von innen heraus veränderte Menschen werden. Dass wir von innen heraus gerne unser Leben an der Gnade ausrichten. Dass wir von innen heraus wissen, ja, ich möchte so. Ich muss das tun, damit Gott mich nicht bestraft, sondern ich möchte das tun von Herzen. Das ist die Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt. Und der letzte Punkt ist, dass wir gottesfürchtig leben. Und gottesfürchtig ist hier das Gegenteil von Gottlosigkeit. Und Gottesfurcht bedeutet letztlich, dass Gott die unangefochtene Nummer eins in meinem Leben ist. Und dass ich versuche, Gott zu verstehen. Und dass ich versuche, ihn besser kennenzulernen. Aber dass ich auch dann, wenn ich manches von dem, was er sagt, noch nicht verstehe, trotzdem bereit bin, mich dem unterzuordnen. Dass ich nicht sage, ja gut, das habe ich verstanden, das mache ich jetzt, aber das habe ich nicht verstanden, das mache ich auch nicht. Gottesfurcht bedeutet, okay Gott, manches von dem, was du sagst, verstehe ich, daran halte ich mich gerne. Manches von dem, was du sagst, verstehe ich noch nicht. Aber ich versuche mich trotzdem dran zu halten, weil ich weiß, du bist Gott und ich bin nur ein Mensch. Und weil ich weiß, deine Wege sind höher als meine Wege. Und weil ich weiß, letztlich ist das, was du sagst, weise. Und das, was du sagst, von Liebe erfüllt und in Liebe begründet. Und deswegen möchte ich auch dort, wo ich nicht alles verstehe, mich deinem Willen unterordnen. Und möchte sagen, dein Wille geschehe und nicht mein Wille geschehe. Und so ist ein weiterer Aspekt bei dem Gottesfürchtigsein, dass das so einen punktuellen Aspekt hat. Und das beschreibt so einen Prozess. Die Gnade Gottes erzieht uns. Dieses Wort erziehen hat hier eine grammatikalische Form, die Kontinuität ausdrückt. Das ist nichts, was heute und morgen. Gestern bin ich von der Gnade Gottes erzogen worden, jetzt bin ich der Pastor. Nein, die Gnade Gottes erzieht mich mein Leben lang. Das ist ein Prozess. Aber diese Gottesfurcht, die wird hier nicht als Prozess beschrieben, sondern als punktuelle Einzelentscheidung. Und das gehört nicht nämlich dazu. Die Gnade Gottes ist ein Prozess. Aber dieser Prozess besteht aus vielen einzelnen Entscheidungen. Jeden Tag neu, wo wir entscheiden, ja, ich ordne mich dem Willen Gottes unter. Ich möchte heute in dieser Kleinigkeit von der Gnade Gottes lernen. Und wir werden immer wieder daran scheitern, immer wieder überfordert sein, immer wieder sündigen, immer wieder Fehler machen. Aber davon lassen wir uns nicht abbringen. Wir wissen, wir sind ja in der Gnade. Gott hat uns vergeben. Wir können uns das, wir tun es ja nicht, um uns Gottes Anerkennung zu verdienen, sondern wir tun es, weil wir wissen, dass Gott uns angenommen hat und bleiben Lernende. Die Gnade Gottes erzieht uns. Sie ist ein unverdientes Geschenk, aber sie möchte uns in ihre Schule nehmen. Und jetzt möchte ich mich und uns fragen, sind wir bereit, in die Schule der Gnade zu gehen? Sind wir bereit, uns immer wieder neu zu sagen, ich möchte in der Schule der Gnade bleiben? Ich möchte mich immer wieder neu fragen, passt mein Denken, passt mein Handeln, so wie ich über meine Kollegen denke, wie ich über meine Familie denke, wie ich über meine Gemeinde denke, wie ich über Rita denke? Passt mein Denken und mein Handeln zur Gnade Gottes? Und wenn nicht, dann bitte Gott, veränder mich, erzieh mich, nimm mich in die Schule der Gnade. Die Gnade Gottes erzieht uns, damit wir die Gottlosigkeit und die der Welt entsprechenden Begierden abweisen und vernünftig, gerecht und gottesfürchtig in der jetzigen Zeit leben. Und was motiviert uns dazu? Was bringt uns dazu? In 2 Vers 13 steht, den lese ich zum Abschluss vor, denn wir warten darauf, dass sich unsere wunderbare Hoffnung erfüllt, dass unser großer Gott und Retter, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Wir haben eine Hoffnung, wir haben eine Zukunft. Und wir wissen, die Nachfolge Jesu fordert uns alles ab. Sie ist einerseits ein Geschenk und andererseits eine lebenslange Herausforderung. Und immer wieder ein sich neu dafür entscheiden. Aber wir haben eine Hoffnung, dass Jesus irgendwann wiederkommen wird und dass er das Beste noch für uns vorbereitet hat. Ja, an Weihnachten singen wir vielleicht, alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Aber nein, er ist einmal gekommen und er wird einmal wiederkommen. Amen. Gott, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, ja, dass du uns annimmst als ein Geschenk deiner Liebe. Dass wir uns es nicht verdienen müssen, deine Kinder zu sein, sondern dass du uns einfach zu deinen Kindern machst, dass du uns annimmst durch das, was du in Jesus für uns getan hast. Und ich wünsche mir, Herr, dass diese Gnade, dieses Geschenk, diese Liebe, diese bedingungslose Annahme unser Denken, unser Handeln, unser Fühlen Stück für Stück verändern kann. Dass wir immer mehr fähig sind, uns von dem zu trennen, was deiner Gnade widerspricht. und mit dem loszulegen, was deiner Gnade entspricht. Veränder du unsere Herzen, veränder du mein Herz von innen heraus. Ich wünsche mir und ich träume davon, dass wir eine Kirche sind, die deine Gnade atmet, wo deine Gnade spürbar ist, wo sie spürbar ist im Umgang miteinander, wo sie spürbar ist, einfach weil wir alle wissen, wir sind Sünder, aber uns ist vergeben. Amen. Amen.